Das Facebook Marketing Update mit Jin Choi, euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising.
Hallo und herzlich willkommen zu Das Facebook Marketing Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte bei Facebook die Partnerschaften im Handel, Entertainment, Medien, Tech, Telco und dem Energiebereich. Heute zu Gast bei mir im Studio ein Gigant des Online-Marketings in Deutschland. Ja, wenn es einen Rockstar gibt in dieser Branche, in dieser Szene, dann ist es wohl Philipp Westermeier. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, moin. Danke für die Einladung in deinen Podcast. Ja, und für die sehr, sehr nette und vollkommen überdimensionierte Begrüßung.
Ja, ich finde die absolut angemessen. Würdest du dich denn in eigenen Worten vorstellen, Philipp?
Naja, Unternehmer, ne? Also ich mache jetzt ja seit...
Und Rockstar und Gigant.
Nee, genau. Also das ist vor allen Dingen meine Selbstwahrnehmung. Machen OMR. Jetzt seit schon vielen Jahren davor ein, zwei andere Firmen gemacht. Also OMR vor allen Dingen ja bekannt wegen des Events, wegen der Podcasts, wegen der Artikel als sozusagen Netzwerk und Bildungs- und Inspirationsplattform für unsere Branche. Und deswegen gucke ich halt mir viel an und rede mit vielen Leuten und hoffe, damit jetzt ein bisschen helfen zu können.
Super. Sag mal, ich habe vorhin das Magazin Philipp, 100% digital, ja, in der Hand gehabt. Ich muss mich ja ein bisschen vorbereiten, Philipp. Und habe den Bericht oder den Artikel über dich ein bisschen studiert und da steht drin, da sind so ein paar Stationen und mich wundert das, dass wir uns eigentlich noch nicht kennengelernt haben.
Boah, wir haben ja uns schon mal kennengelernt, ja, also nur klar, vor einem Jahr oder so.
Ja, erst. Ja, vor einem Jahr, aber ich meine jetzt vor 10 Jahren oder sowas. Ja. Du warst bei der WAZ, da war ich auch mal. Ja. Du bist in Essen groß geworden. Ich weiß nicht, wo du studiert hast. Auch in Essen, oder?
In Dortmund und Hamburg.
Ah ja, ich habe in Essen studiert. Gut, da hätte man sich über die Wege laufen können, auch wenn uns, glaube ich, 9 Jahre trennen. Ja. Danach bist du irgendwann halt zu Bertelsmann. Da war ich auch. Also viele Stationen. Aber ich würde jetzt mal gerne von dir hören, die Jahre seit Bertelsmann, was da passiert, wie bist du zum Unternehmer geworden und wie kam die Idee OMR, das Konzept OMR bis dahin, wo du heute stehst? Da könntest du bestimmt eine Nacht drüber erzählen.
In kleiner Kürze.
Ja? Ja, Schweinegalopp, Key Findings.
Ja, also am Ende viel Glück gehabt, Zufall. Ich habe angefangen mit Seminaren und dann haben immer alle Seminarteilnehmer gefragt, sieht man sich mal wieder, gibt es einen Aufbaukurs? Gab es alles nicht. Und dann habe ich da die Konferenz ins Leben gerufen und dann gab es aus der Konferenz, weil die gut lief, irgendwann ein Portal mit dem Redakteur, den ich getroffen habe und dann Jobbörse und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, die Konferenz, da kommen jetzt tausende von Leuten, lass ein paar Messestände dazu machen und so hat sich dann eins zum anderen ergeben, irgendwann kam die Podcast dazu, also das ist wirklich jetzt so die Schnellfassung. Mit Seminaren habe ich deswegen angefangen, weil ich halt da 2007, 2008 angefangen habe mit Online-Marketing, das war noch recht neu da. Und da kamen halt alle und haben mich gefragt, ob ich helfen kann mit SEO oder mit Display-Bannern und so. Und da konnte ich jetzt nicht jedem einzeln helfen. Also da dachte ich mir, ja, warte ich mal so ab und sag allen, irgendwann ist ein Seminar. Und dann kamen die ersten 20, 30 Leute zum Seminar, fanden das gut, haben es empfohlen. Und so ging die Reise los.
Klasse, also früh das Potenzial von Knowledge und Power of Words verstanden.
Wobei das halt wirklich aus der Not heraus geboren, mich Leute wirklich gefragt haben, ohne dass ich das irgendwie vorhatte. Ich wollte, also ich war halt ganz operativ, wir haben so Banner-Arbitrage gemacht, Blind Network, Ankauf, Verkauf von Banner-Space. Und dann habe ich halt dieses Thema nebenher Leuten geholfen und da habe ich nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass das irgendwie mal ein Business wird, was 100 Leuten Arbeit gibt oder was jetzt irgendwie der 60.000 Besucher beherbergt. Also das war natürlich auch dann sehr, sehr stark dem geschuldet, dass eine Google, eine Facebook, viele andere Plattformen so, so stark und wichtig geworden sind, dass sie halt so viele Leute interessieren, weil wir drehen uns ja auch sehr stark um das, was bei euch passiert.
Ja, klar, die Plattformökonomien und Plattformgeschäfte verändern natürlich einige Branchen, aber toll, dass du dich darin so toll verankern konntest. Das letztes Jahr, als wir uns kennengelernt haben, nee, das war vorletztes Jahr, Philipp.
Vorletztes Jahr. Auf jeden Fall in der Ostsee.
Ja, ja, 18, ja, 2018. Bei einer Networking-Veranstaltung hast du uns damals deine 360-Grad-Strategie, diese Markenstrategie vorgestellt. Wie bist du dazu gekommen? Das ist ja, und vielleicht erklärst du den Zuhörern einfach mal in ein, zwei Worten, wie ihr bei OMR vorgeht. Also damals war es ja einfach nur Konferenzveranstaltung und wie seht ihr euch? Was ist euer Verständnis?
Also wir sehen uns ganz klar als Medienmarke, als Plattform und das habe ich mir natürlich jetzt über die Jahre auch entwickelt. Es war nicht, dass ich das wusste, so will ich das machen, sondern dass ich realisiert habe, Mensch, in der heutigen Welt ist einmal im Jahr irgendwie eine Messehalle aufzusperren oder eine Konferenzbühne irgendwie zu bespielen, ist eigentlich zu wenig. Du musst das irgendwie begleiten. Du darfst den Kunden auch nicht wieder loslassen. Du musst ihn das ganze Jahr über begleiten, über Artikel, über Newsletter, über Podcasts. Man kann dann auch viel mehr aus der Community machen. Eine Community kann viel mehr sein, als jetzt nur einmal im Jahr zusammenzukommen. Und so haben wir das entwickelt. Und da ist mir dann halt irgendwie klar geworden, wenn du eine Plattform halt bist, dann gibt es da auch verschiedene Erlösmodelle. Du schiebst den Kunden vom einen Erlösmodell im Zweifel ins andere und nicht jetzt gegen seinen Willen, sondern der ist dann zufrieden. Er sagt, Mensch, ja toll, jetzt war ich hier auf dem Event, jetzt kaufe ich mir einen Report, jetzt höre ich mir einen Podcast an, dass das alles so ineinander greift. Mhm. Und ich glaube, dass das auch der Weg ist, wie man generell Medien, Marken, Communities heutzutage führen und monetarisieren kann. Und da
ist das spannend, ich muss mal kurz unterbrechen, weil wir haben damals schon bei Bertelsmann von einer 360-Grad-Strategie gesprochen, das war Anfang der Nullerjahre. Diversifikationsstrategie aus der Kernkompetenz heraus, die Reichweite nutzen, um neue anliegende Geschäftsbereiche, die man halt kompetent bespielen kann, ja, auszubauen. Also jetzt nicht vom TV-Broadcaster oder vom Publishing-Geschäft rein ins Schokoladengeschäft, aber vom TV-Broadcasting-Geschäft, zum Beispiel ein Label-Geschäft oder ins Merchandising-Geschäft. Mhm. Ne? Heute nennt man das, glaube ich, ich wollte ja heute mit dir auch über ein paar Trends und Themen, weil du hast einen unfassbaren Marktüberblick, ja, sprechen. Ich glaube, das nennt man Flywheel, oder?
Ja, also so, ich glaube auch. Also wenn ich da jetzt gefragt werde, wie beschreibt man diese Plattform, dann ist dafür das Buzzword halt Flywheel, ne, zu sagen, das Rad dreht sich immer weiter. Wenn die Konferenz vorbei ist, beginnt schon das nächste Seminar, kommt der nächste Podcast, kommt die nächste Party, kommt die nächste Jobanzeige. Und da kann man auch ständig neue Sachen reinbauen in das Flywheel. Und das sieht man jetzt, das Beispiel, was jetzt viel, viel, viel größer ist als wir und was da immer gerne genommen wird, ist halt Amazon, ne, die es ja auch so machen, die jetzt halt sagen, Mensch, du bist einmal irgendwie jetzt bei uns Käufer gewesen, dann bist du demnächst auch bei uns mit deiner Musik und hörst da deine Musik oder guckst deine Filme und bezahlst in anderen Shops auch mit dem Amazon Pay-System. Also man behält den Kunden bei sich, gibt ihn weiter in verschiedenste Geschäftsmodelle. Häufig spielen da Medien eine Rolle. Ne? Du siehst ja auch bei Amazon ist halt dann irgendwie Musik, Video, auch Zeitschriften haben die mittlerweile, ja. Also es gehört alles mit dazu und so baut man halt diese Plattform. Da gibt es viele andere Beispiele. Also eins, was ich gerade besonders auch faszinierend finde, Sixt, der Automobilverleiher. Auch die haben angefangen halt irgendwie mit einem Häuschen, wo man die Autos leihen konnte. Mittlerweile haben die eine App, da kannst du den Roller leihen. Dann machst du eine Rollerleihe, dann leihst du dir ein Auto, dann buchst du dir ein Taxi, dann leihst du dir über die App auch halt ein Auto wie früher. Da dreht sich das Flywheel sehr stark. Mhm. Zum Beispiel um die App, aber ich glaube, dass erfolgreiche Firmen jeglicher Art danach suchen sollten, wie sie ihre Flywheels zusammengebaut bekommen, weil sonst stehst du halt immer wieder vor der Herausforderung, durch den Funnel einen Kunden einmal zu haben, bei euch einen Klick einzukaufen und dann halt wenig draus machen zu können. Das Ziel muss ja sein, dass wenn man den Klick bei euch bezahlt, dass man möglichst viel aus dem Kunden machen kann. Ne?
Ja, da gibt es, glaube ich, neben dem Funnel, der erodiert, so würde ich das auch beobachten, wir gehen auch stärker davon aus, dass alles in Richtung Customer Lifetime Value und Customer Lifetime Circle sich bewegen wird, also eine Zirkularbewegung, wie kannst du eigentlich einen Kunden optimal bedienen, auch aus einer Perspektive heraus, dass die Services relevanter für ihn werden und auch Kommunikation personalisierter werden. Sag mal, ist das aber nicht etwas, was erstmal den reichweitenstarken Playern, die unheimlich investieren können und solche Bereiche aufbauen können, vorbehalten? Geht das auch für Mittelstand?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass am Ende zeigt es ja unser kleines Beispiel. Wir sind jetzt ja ein Mittelständler, dass man, oder wenn man so will, eine kleine Firma, dass man das schaffen kann und dass man da über die Podcasts, über die auch digitalen Plattformen, das ist ja das, was es früher nicht gab. Früher war das halt viel schwieriger, ein Flywheel zu bauen, weil auch so Content abzustrahlen, auszustrahlen, das war halt irgendwie klassischen Medien vorbehalten. Mhm. Heute kann ja jeder über E-Mail, über Podcast, über Website, über Facebook-Gruppen, Instagram-Accounts, whatever, kannst du ja überall Content und Leute bespielen und in deinem Flywheel drin halten. Und das macht es halt auch preislich und technologisch für viel mehr Firmen zugänglich. Und insofern glaube ich, dass diese Denke noch nicht überall da ist, aber dass es die Möglichkeit schon bestehen würde.
Da habe ich direkt eine Anschlussfrage. Wenn du dir jetzt die einzelnen Geschäftsbereiche oder euer Flywheel dir anschaust, wie tragfähig wäre das Modell jetzt schon ohne die OMR als Hauptveranstaltung?
Also, würde das funktionieren? Es würde natürlich nicht so gut funktionieren. Also es würde Es ist schon unsere, die beste Möglichkeit, die wir haben, Geld zu verdienen. Dass wir so sagen, es gibt ja viele Sachen, die machen wir mehr oder weniger umsonst. Ein Podcast zum Beispiel, der hängt dann halt mit dem Event zusammen. Also der bezahlt halt der Endkunde nichts, aber dann zahlt er halt irgendwie, zumindest weil er es gut findet, beim Event dann ein Ticket. Ja? Oder baut einen Stand oder sowas. Ne? Oder isst da was oder so. Also man gibt uns Möglichkeiten, auch Umsatz zu machen. Und deswegen ist bei uns das Event da schon sehr wichtig und ist ein bisschen mehr als die Hälfte oder zwei Drittel unseres Umsatzes kommt halt von dem Event, weil das halt auch von der Monetarisierung her besser ist. Aber das ist auch typisch für so eine Flywheel-Logik, glaube ich, dass es halt Stellen gibt, an denen du auch gar nicht auf eine Monetarisierung abstellen solltest oder kannst, aber das trotzdem anbietest, wegen halt des Customer Lifetimes oder wegen dem Nutzer bei dir zu behalten. Das widerspricht sich nicht unbedingt. Es muss nicht jeder Schritt muss nicht sofort sich rechnen. Das muss sich in Summe rechnen.
Hm. Wie ist denn euer Selbstverständnis dann als Organisation, Unternehmen? Wie ist eure Vision? Seht ihr euch mehr im Wettbewerb mit klassischen Medien oder seid ihr ein Wettbewerb zum klassischen Messe- und Kongressgeschäft oder beides?
Wahrscheinlich irgendwie beides. Also ich glaube, dass wir jetzt mit niemandem so richtig 1:1 konkurrieren. Aber natürlich machen wir irgendwo auch eine Messe. Das ist jetzt irgendwie, wenn man da durchläuft, dann sieht es sicherlich ein bisschen anders aus. Aber vom Kern ist es halt auch so, dass da jetzt Firmen sich zeigen, genau wie auf anderen Messen halt auch. Ne? Aber das ist halt irgendwie anders in der Darreichung, anders in der ganzen Präsentation, aber trotzdem. Und genauso machen wir einen Podcast und sagen wir, der Spiegel oder die besten Medien des Landes machen auch einen Podcast, die Zeit und so. Also da sind wir dann schon irgendwo im Wettbewerb, zumindest mal um die Aufmerksamkeit, auch um Budgets. Also das ist schon so, aber ich glaube, das Gesamtkonstrukt differenziert uns. Also ich würde sagen, wir sind eine moderne Medienplattform, also auch an der Grenze zwischen B2B und B2C angesiedelt. Und das ist, davon gibt es jetzt nicht so viele, aber es gibt auch in Deutschland andere. Also wir sind auch nicht die Einzigen. Ich gebe hier meinen Kumpel, der David Fischer von High Snobiety zum Beispiel, der ist aus meiner Sicht auch auf dem Weg, sowas zu bauen mit der High Snobiety. Und da gibt es verschiedene weitere. Es ist sicherlich nicht das normale Konzept, aber es ist ein Konzept, das mehr und mehr, denke ich, kommt.
Was können klassische Medienhäuser von euch lernen?
Das ist natürlich, da bin ich vorsichtig, weil ich ja klassische Medienhäuser auch kenne und die jetzt auch Herausforderungen haben, die wir nicht so haben. Da bin ich auch dankbar, dass wir die nicht haben. Und deswegen wäre das so ein bisschen anmaßend, jetzt zu sagen, das können die von uns lernen. Ich glaube, die fragen sich ja selber auch, wie sind wir da aufgestellt? Was passiert mit unseren Nutzern? Erreichen wir die über mehr als eine Plattform, über mehr als ein Geschäftsmodell? Das fragen sie sich, wenn das nicht so sein sollte, dann gucken sie sich vielleicht an, wie wir das machen oder wie das andere machen und haben dann das Ziel vielleicht auch, sich dahin zu entwickeln. Könnte sein, aber also ich habe da großen Respekt vor, weil die ja natürlich auch diese Legacy-Themen haben, die wir überhaupt gar nicht haben. Also, ja,
absolut. Du, ein weiteres Buzzword, was mir in dem Kontext kommt, ist ja das Thema Featurization of Media. Ja, dass Medien und Unterhaltung und Content der Appendix wird, ja, und nicht mehr der Kern.
Ja. Das ist, also beobachte ich 1:1 genauso, dass ich glaube, dass das ein bisschen die Zukunft ist, dass am Ende guckst du halt Fußball bei Amazon oder vielleicht auch bei Facebook oder bei Google. Und in Wahrheit ist aber dann, jetzt sagen wir mal, Amazon eigentlich ein Händler und keine Medienfirma. Und du liest irgendwelche Artikel bei Red Bull oder schaust irgendwas bei Red Bull irgendwie in deren Kanälen und so, auf deren Plattform. Aber eigentlich handelt es sich dabei ja um eine Getränkefirma. Und das ist ein bisschen der Weg, glaube ich, dass ganz viele Medienkonzerne, jetzt mal abseits von den Öffentlich-Rechtlichen, sich immer mehr in andere Modelle hinein entwickeln oder halt dazugekauft werden oder es gibt ja auch die Telekommunikationsfirmen, die sich nebenher noch Medienfirmen halten, einfach nur um halt Medien auf der Plattform anzubieten, aber eigentlich ist es eine Telekommunikationsfirma und kein Medienunternehmen, aber es kauft dann halt zu, so gibt es das ja in den USA gerade. Also insofern, das ist schon ein Trend, wo ich auch sagen würde, die rein Standalone Verlagshäuser oder Medienhäuser, Sender oder so, die werden weniger.
Hat in dieser Entwicklung, weil wenn du über Content nachdenkst und ich erinnere mich an unsere Bertelsmann-Zeit, ja, um das mal zu referenzieren, Philipp, Content is King, ja, hat der Thomas damals immer gesagt, ja, scheint ja immer noch so zu sein, Content schafft Reichweite, inzwischen scheint halt die Beherrschung von Integration und natürlich auch die Acquisition Power ein bedeutendes Thema zu sein. Hat da der Mittelstand eine Chance, dem Battle mitzugehen?
Also ich glaube, das ist, also du meinst mittelständische Medienfirmen oder mittelständische Firmen generell?
Medienfirmen und generell. Weil also, wenn diese Featureization Voraussetzung ist, um Reichweite für Käufer herzustellen, das ist ja das, was du eben gesagt hast, ja. Amazon nutzt Content beispielshaft, ja, oder ein Händler nutzt Content, um halt die Reichweite für seine Verkäufer aufzubauen.
Also ich glaube, dass das natürlich dann für klassische Medienunternehmen ein Problem wird. Also dass die damit...
Teleshopping.
Es ist auch so ein bisschen die Richtung, genau. Aber, ja. Aber ich glaube, dass die leben ja auch am Ende vom Verkauf und nicht von Werbung oder von zahlenden Nutzern. Also ich glaube, dass das klassische Modell, wenn du wirklich nur auf Werbefinanzierung abstellst, könnte das zu wenig sein. Also das in vielen Fällen. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber gleichzeitig eröffnet diese Welt halt auch wirklich am oberen Ende die Chance, dass da ganz neue Medienfirmen entstehen. Stichwort Amazon, Stichwort, weiß ich nicht, große Telekommunikationsfirmen oder Facebook, ne, sowas. Und dann am unteren Ende. Da gibt es auf einmal dann so One-Man- oder Two-Man-Medienfirmen, die dann über einen Newsletter, über einen Podcast extrem gut funktionieren. Also heute gibt es ja auch in einer Welt, wo in Deutschland zwei Leute vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren einen Podcast angefangen haben und damit Hunderttausende oder Millionen sogar schon verdienen können. In kurzer Zeit, ohne Mittelsmann, einfach über Werbung oder über Spotify, die denen das garantieren. Also du kannst auch wirklich da ganz andere Strukturen wieder bauen.
Das ist die Demokratisierung von Reichweite, ne?
Und das jeder halt. Das ist schon ein bisschen so. Das ist schon so ein bisschen so. Wobei,
aber wie schaffen die das? Weil ich habe festgestellt, dass gerade bei Demokratisierung von Kanälen auch irgendwann eine unheimliche, also du hast eine erste Welle. Ja, das war ja beim Influencer-Marketing genauso, sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Und dann hast du unheimlich viele Möglichkeiten, schnell hohe Reichweite mit dieser Innovation aufzubauen. Ne? Wie funktioniert das heute?
Also ich glaube, in der Tat, wie du sagst, in der ersten Welle war das einfach, dass du bist schnell da, das ist irgendwie genau die Gnade der frühen Geburt oder kriegst du das Fenster, in dem du schnell wachsen kannst und dann kannst du aus der Reichweite mehr machen. Aber es gibt ja auch nach wie vor Beispiele, wo Leute über Content in schon, sagen wir mal, relativ gesättigten Plattformen noch sehr stark wachsen. Also das gibt's schon. Ein Geroldsteiner. Ja, oh, ja, das hören wir doch gerne, wenn sich jemand einen Geroldsteiner einschenkt. Ne?
Lecker.
Ja, genau. Also ich glaube, das gibt's schon und es diese Fenster sind ja immer wieder auch da. Also Plattformen kommen und gehen. Jetzt ist gerade bei TikTok wieder ein großes Fenster offen. Ich bin mir sicher, TikTok wird uns die nächsten Medienstars ins Haus spülen. Ne? Jetzt ist wie bei Spotify gerade ein Fenster offen. Jetzt kann man seit ein paar Tagen bei Spotify Anzeigen einkaufen. Das machen jetzt intelligente Creator. Bis vor kurzem war LinkedIn und LinkedIn Video da. Also die Zeiten, wo Instagram noch komplett grüne Wiese waren, die sind lange vorbei. Aber auch da gibt's, und selbst da gibt's noch Accounts, wo ich sagen würde, da ist jetzt jemand in relativ schnell gewachsen, ohne, in der Zeit, wo Instagram eigentlich schon recht umkämpft ist.
Auch ein spannender Bereich, Influencer-Marketing. Ich sag mal, Influencer-Marketing 2.0, 3.0. Ja. Da haben wir schon viele Phänomene gesehen. Wohin entwickelt sich dieser ganze Bereich deines Erachtens?
Also ich glaube, es geht dann wirklich um sozusagen Personenmarken, die über Plattform übergreifen oder vielleicht einfach Accounts bestücken oder bestücken lassen. Das ist so ein bisschen dann die Welt, dass dann nicht mehr, wie man das ja früher so dachte, da ist dann eine Person, die postet ab und zu mal was, sondern wenn man sich so anschaut, dass große Influencer haben ja mal Teams von 2, 3 bis 30, 40 Leuten, die für den Account, wenn man so will, arbeiten. Ne? Also das heißt, du schaust dann auf einen Account von Kim Kardashian oder so drauf, aber es ist ja ein Account von 30, 40 Leuten. Das ist ja so ungefähr entspricht der Redaktion, die früher irgendwie eine Frauenzeitschrift gemacht hat. Und diese,
ist das bei dir nicht ähnlich? Die Personenmarke Philipp Westermeier?
Ich bin ja nun im Influencer-Bereich wirklich nur im B2B-Bereich überhaupt
die
irgendwie.
Das Online-Marketing.
Genau. Aber immerhin, und selbst da kann man wirklich sagen, ich meine, es klingt jetzt komisch, aber selbst bei mir ist es ja so, mit jetzt irgendwie bei LinkedIn 10.000, 11.000 Followern, was ja wenig ist, das jetzt auf einmal, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich müsste das mal mehr machen, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, wer kann mir dabei helfen? Ne? Und das geht jetzt halt immer mehr los. Also, dass wir eine Welt erleben werden, wo, glaube ich, irgendwann wie selbstverständlich bei den B2C-Top-Leuten und auch bei einigen B2B-Leuten vielleicht 20, 30 Leute an deren Accounts arbeiten werden. Also bei mir jetzt sicherlich nicht 20, aber vielleicht mal eines Tages, wenn es mein Fokus sein sollte, das muss ich noch mal ein bisschen überlegen, kann ich mir vorstellen, dass mal 3, 4, 5 Leute nur dafür arbeiten, dass Philipp Westermeier bei LinkedIn ordentlich Reichweite hat, viel postet. So. Das kann so sein. Und das wird bei anderen noch viel mehr so sein.
Julia, meine Marketingkollegin, bat mich unbedingt heute darum, ja ein Selfie mit dir zu machen, um zu posten, ja, um meinen Influencer-Status,
ja,
im Business-Marketing ja, besser ja, zu kommunizieren. Ja. Da scheint tatsächlich was dran zu sein. Ich finde das unheimlich spannend. Bringt mich zu einem zum nächsten Thema. Ich bin, während ich hier 15 Minuten auf dich gewartet habe, lieber Philipp, ja.
Oh Mann, können wir das rausschneiden?
durch die OMR-Flure geschlichen, unbeobachterweise. Und da habe ich eine Mitarbeiterfotowand gesehen, einen Kollegen, eine Teamfotowand.
Ja.
Da ist mir aufgefallen, ja. Du bist auf einer der 3 Fotowände, ja, die, glaube ich, so thematisch inhaltlich ein bisschen gegliedert sind, Marketing, Vertrieb und ne. Bist du in der Mitte? Ja, früher war das ja immer so on top of it. War das Absicht? Ist es Zufall? Ist das
Super Frage. Hat mich schon mal jemand gefragt. Da fand ich es auch natürlich beeindruckende Frage.
Ich bin der Erste.
Nee, das sage ich jetzt fairerweise, weil du mich ja gerade hier auf die Verspätung öffentlich gemacht hast. Also die Frage, ich finde sie super, weil es wirklich gut beobachtet ist und eben besser, als ich selber tatsächlich beobachtet habe. Aber ich habe es nämlich nicht selber so in Auftrag gegeben oder so aufgeklebt da bei uns, die ganzen Fotos, sondern das hat eine Kollegin gemacht. Und es ist in der Tat so, dass ich nicht hier sie gebeten habe, mich in die Mitte reinzukleben aus Sachen nach dem Motto, mach mich mal sympathisch so ins Team, sondern das hat sie so geklebt, wie sie uns wahrnimmt. Also sie ist jetzt hier bei uns so für Personal zuständig. Und da war das halt so. Und ich fand das dann auch irgendwie, als mir das dann jemand schon mal sagte, stimmt, ist richtig. Und ich habe da jetzt nicht den Anspruch, da jetzt als der CEO irgendwo da oben drüber zu hängen, sondern ich sehe uns als Firma auch sehr stark als Netzwerk und mit den Kollegen in vielerlei Beziehungen auf Augenhöhe, ne? Dass wir das gemeinsam Sachen besprechen und auch Sachen abseits des Berufs besprechen und dann irgendwie eine Ebene haben mit den allermeisten, so gut das geht. Und das wird da so ein bisschen, glaube ich, dann auch ausgedrückt, ohne dass das intendiert war, ja, tatsächlich.
Sag mal, eine Frage auch in dem Kontext, weil ich finde die Art und Weise, wie du Dinge beschreibst, das klingt sehr intuitiv oder das ist dann halt so, hat sich und hat mich gar nicht so beabsichtigt. Mhm. Wie weit ist das gerichtet oder agierst du generell als Unternehmer intuitiv?
Sehr viel. Also ich glaube, mittlerweile ist es halt auch so, man hat ein gewisses Gefühl entwickelt für die Dinge. Also ich mache jetzt ja auch schon, sagen wir mal, Events oder dieses Medienbusiness dann auch schon lange. Ne? Also das Schlimme ist ja, ich bin jetzt auch jetzt 41, ne? Du hast es schon hinter dir gelassen, aber trotzdem.
Du junger Spund.
Ja, wenn man das dann schon länger macht, dann kriegt man natürlich eine gewisse Erfahrung und weiß halt, wie Sachen auch funktionieren und das versuche ich vieles intuitiv zu machen. Und gleichzeitig denke ich mir, man kann halt die Sachen auch nur so und so weit steuern, dann muss man dann auch irgendwie eher so den Weg aufzeigen und dann hoffen, dass Leute das auch hier intern selber entdecken. Und ich habe echt das Glück, dass es viele so für sich entdeckt haben im Podcast-Bereich, im Event-Bereich, Sales-Bereich. Wenn man so ein bisschen sagt, ey, wäre das nicht eine gute Idee, dann wollen wir nicht mal das so machen und das selber auch vorlebt, dann wird das, glaube ich, ganz häufig adaptiert von Leuten und Leute kommen selber auf Ideen und wissen, sie haben hier den Spielraum und können das machen und das ist erwünscht. Wenn was nicht klappt, wird hier keiner hart angegangen. Also das ist dann so eine Mischung aus Vorleben, aus selber Intuition haben, aus irgendwie so ein bisschen so, vielleicht sagen wir, lauf doch mal dahin und lass es doch mal so versuchen. So eine Mischung.
Bringt mich zu meiner nächsten Frage, weil wenn man die Räume hier betritt, das hat einen echt ziemlich coolen Vibe, wenn man so möchte.
Vielen Dank.
Ja? Nee, finde ich wirklich. Und den kann man so in der Lässigkeit, glaube ich, nicht so komplett planen oder durchkalkulieren. Ich glaube, dass so dieses Thema, wir hauen jetzt mal eine Tischtennisplatte ins Belegschaftszimmer, ja. Wir hauen eine Jura-Kaffeemaschine, jetzt habe ich schon wieder eine Marke genannt, ne? Eine Kaffeemaschine ja, in die Küche und dann wird es eine Team-Kitchen. Das ist ja so ein mechanisches Vorgehen. Funktioniert das noch im Workplace-Bereich? Wo siehst du die Entwicklung? Was ist heute?
Also ich glaube, eine Sache, die habe ich mir wirklich auch, meine ich, dass es eine Strategie von Facebook ist, die ich da mal aufgeschnappt habe,
Das ist eine gute ist, unbedingt.
Ja, es ist, ich finde das eine wirklich sehr vorbildliche. Es ist, dass wir sagen, bei uns ist es nie fertig. Also die Tischtennisplatte, die du da jetzt gerade gesehen hast, die stand hier, glaube ich, schon in 4 oder 5 verschiedenen Räumen, weil wir so häufig umziehen und weil es immer wieder neue Situationen gibt. Und das Ganze, diese Situation ist nie fertig seins, gibt, glaube ich, allen hier automatisch so das kulturelle Gefühl, bei allem sind wir nicht fertig. Weder bei meinem Podcast, bei meinem Sales-Job, bei meiner Grafikarbeit, bei meiner Buchhaltungsarbeit, das ist alles nie fertig, weil das Büro ist ja auch so. Hier passiert ständig was Neues und das gibt so, der Workplace gibt an der Stelle dann sozusagen die Kultur sehr stark vor. Während wenn du jetzt zu einer Versicherung kommst, wo jetzt seit 20 Jahren die Räumlichkeiten sind, da sitzt ja so und so, da ist Abteilung A so und so, A0 und da sitzen die, dann gibt allen auch das Gefühl, das ist jetzt hier so fertig, das wird jetzt hier so gemacht und nicht auch mehr verändert oder angepasst, weil das ist jetzt hier so. Das heißt, ganz viel Kultur entsteht dann schon aus den Räumen und dann ist es halt mein Job, da zumindest mal indirekt darauf zu achten, dass immer mal wieder was passiert und umgebaut wird, ohne dass ich jetzt allen sage, ey, wir müssen jetzt sinnlos umziehen, aber einfach nur, weil mehr Leute kommen, weil sich Sachen neu ergeben, passen wir Dinge an. Und das sorgt dann halt für Wellen, oder im Unterbewusstsein, die aus meiner Sicht viel weiter schlagen als nur, oh, wir müssen umziehen, sondern wir sind in Bewegung.
Wenn ich dir zuhöre, ich finde das unheimlich faszinierend, weil du unfassbar vielseitig bist und bei allem, was du tust, sau impulsiv. Ich finde das total klasse.
Vielen Dank. Spaß.
Aber was macht dir am meisten Spaß? Was treibt dich an?
Also ich glaube,
was ist dein This Journey 1% Finished?
Also mir macht sehr viel Spaß, auch wirklich, bin neugierig auf Leute, muss man sagen. Das hat mich schon immer auch angetrieben, bei den ganzen Medienjobs zu verstehen, wer macht das so, Leute zu treffen. Und da habe ich ja jetzt in letzter Zeit zum ersten Mal hatte ich mal das Gefühl, wow, jetzt habe ich aber echt viele Leute so getroffen in den letzten Jahren. Aber es ist trotzdem noch da. Also dieses Gefühl hat mich schon immer so angetrieben, auch unternehmerisch zu sein, weil ich dann wusste, wenn das klappt, dann lerne ich den mal kennen, kann ich das mal machen und so. Man kriegt ja da Zugänge.
Networking.
Und das macht mir Spaß. Also weil ich wirklich auch breit interessiert bin an den Leuten und an dem Humor von unterschiedlichsten Milieus und Menschen und Altersklassen. Und so, also da bin ich wirklich so übergreifend einfach interessiert. Das ist jetzt, ich muss mich nicht verstellen. Ich habe da irgendwie aus allen Bereichen des Lebens irgendwie Freunde oder so. Und das macht mir Spaß. Und das ist in dem Job halt perfekt möglich. Das war mir gar nicht so klar, aber es war mir auch gar nicht so klar, dass das was Ungewöhnliches ist. Manchmal bemerke ich, wie schwierig es manchen Leuten fällt, sich auf neue Situationen einzulassen, also im Umgang mit Menschen. Und das ist bei mir eigentlich fast nie so. Und manchmal bin ich dann vielleicht gelangweilt oder habe ich das Gefühl, das kenne ich jetzt schon, aber das ist eigentlich nicht so schnell.
Dieses rockistische Element, wie du angefangen hast mit dem Gitarrenspieler, der dann bei Überziehungen, ne, der Redezeit, glaube ich, in die Klampfe greift. War das irgendwie Ausdruck deines rockistischen Wesens oder Sozialisierung?
Oder nee, gar nicht. Was mir auch Spaß macht, ist halt Content zu erstellen, muss man auch sagen. Also dieser Magazin, das wir da jetzt hier haben, das im letzten Jahr gemacht wurde.
Philipp 100% digital.
Genau, das Magazin.
Der dritte Mal eine Marke genannt, ne? Oh mein Gott.
Das macht mir halt Spaß, sowas entstehen zu lassen oder auch mit dem Podcast jetzt einen eigenen Podcast zu machen, zu überlegen, wie kann man den anpassen, für andere Leute zu überlegen, wie könnte deren Podcast aussehen, was müssten die machen, was würde funktionieren. Also auf den verschiedensten Möglichkeiten, wie müsste ein Event funktionieren, wie könnte man Bühnenkonzepte machen. Also jetzt, weiß nicht, wir sitzen jetzt zusammen und überlegen im Mobilitätsbereich, was können wir Neues machen. Wir haben jetzt überlegt, wenn wir jetzt vielleicht dieses Jahr aufgrund der ganzen Unklarheiten, die unsere Welt gerade umschiffen oder betreffen, wenn wir da jetzt weniger Besucher haben sollten, was machen wir da? Da macht mir das sogar Spaß, darüber nachzudenken, wie könnte man dann inhaltliche Konzepte ändern und anpassen, dass sie trotzdem cool bleiben, dass sie die Leute überraschen, auch in ungewöhnlichen Situationen. Klingt jetzt komisch, weil das ja auch für uns keine wünschenswerte Situation ist, aber es macht mir trotzdem Spaß. Ne?
Habt ihr da so eine Art, bitte verzeih mir den Ausdruck, aber eine DNA der Coolness entwickelt? Gibt es da bestimmte Patentrezepte, wovon andere Organisationen, Unternehmen lernen können?
Ich glaube, das ist halt natürlich auch viel jetzt mit der Situation zu tun. Wir waren vor allen Dingen, also was macht dich am Ende cool, irgendwo Erfolg? Ja? Und wir waren relativ erfolgreich in den letzten Jahren. Das kann man jetzt mit den Besucherzahlen und so, ist ja faktisch, war das jetzt nicht unerfolgreich. Deswegen sage ich das mal so. Und da bist du dann natürlich, hast du immer recht. Ne? Also das ist meistens irgendwie cool, Erfolg zu haben. Und wenn man mein persönliches Gefühl ist, ich finde dann bestimmte Sachen, finde ich jetzt cool, also irgendwo eine gewisse Bescheidenheit, keine Ahnung, das wollen wir auch sein. Gleichzeitig wollen wir aber auch Sachen machen oder Sachen erleben, ob das jetzt cool ist. Ich glaube, was vielleicht da am coolsten ist, wenn man authentisch ist und das versuche ich zu sein und das denke ich, dass meine meisten Kollegen, Mitarbeiter, alle hier sind, da habe ich das Gefühl, niemand ist aufgesetzt oder so. Und das sind vielleicht so die einzigen Sachen, die mir einfallen. Also wir streben das nicht so an, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt hier so eine DNA oder so ein Toolset. Also wäre verrückt.
Verstehe ich. Sag mal, für die OMR, das letzte Jahr war ich schon unglaublich geflasht, wie belebt das war, wie dynamisch das war. War es immer gewesen, aber das war schon an der Grenze zur Gigantomanie, ohne das despektierlich zu meinen. Wie groß ist gut?
Also, das ist, glaube ich, eine Frage.
Also, wann ist der Tipping Point erreicht? Ne? Zum Beispiel, unsere CEO, Sheryl Sandberg, hat mal sehr beeindruckenderweise gesagt: das größte Risiko für uns sind wir uns selbst. Wenn wir die Agilität verlieren, uns nicht ständig neu erfinden und entsprechend humble auch mit dieser Erkenntnis umgehen. Ne? Die Größe ist einfach eine Herausforderung. Ne?
Absolut, das ist bei uns auch so. Hm. Ich glaube, bei uns ist, dass wir die Agilität behalten, das ist das eine. Und dass wir auch unseren Besuchern beim Event zumindest die Chance geben, auch alle da eine tolle Experience zu haben. Wenn die das Gefühl haben, sind da in der Massenabfertigung gelandet und da geht gar nichts mehr, sie kommen in die Sachen nicht rein oder das schmeckt nicht oder es ist irgendwie alles nur noch labriger Content oder Schlange stehen oder
gefällt mir.
Ja, oder Leute, die sie eigentlich nicht treffen wollen, die treffen sie und die Leute, die sie treffen wollen, da kommen sie nicht ran oder so, dann haben wir ein Problem. Also das müssen wir vermeiden. Mhm. Wirklich ganz runtergebrochen fragen, was wollen unsere Kunden? Ne? Und sehr stark auch aus den Kunden, sowohl Besucher als auch Aussteller, halt zu denken. Und wenn man da im Gespräch das Gefühl hat, man kann da noch helfen oder sich das zutraut, dann geht es weiter. Ja?
Tauschst du dich diesbezüglich mit anderen Veranstaltern aus?
Immer mal wieder. Also mir war ja Veranstaltungsbusiness komplett fremd am Anfang. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Bin da so reingerutscht und habe dann natürlich jetzt in den letzten Jahren mehr Leute auch kennengelernt, die auch Veranstaltungen verantworten, machen, aufgebaut haben, Messechefs. Und da ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich Veranstaltungen auch einfach sind. Also wer von der DNA her, auch von den, man geht da ja so rein und denkt sich, es macht jetzt hier die Messe Hamburg oder so. Manchmal ist es gar nicht so. Mhm. Oder das macht jetzt der und der. Dabei sind das dann irgendwie drei Parteien und auch die Genese von Events ist teilweise ganz unterschiedlich. Und da tausche ich mich natürlich aus und wir werden jetzt auch netterweise häufiger gefragt, was wir so machen. Und es gibt jetzt ja auch Events, wo man das Gefühl hat, naja, die haben uns ein bisschen bei OMR gesehen und machen es jetzt auch so. Ist ja vollkommen okay. Wir werden uns auch halt weiterentwickeln müssen. Und da sind wir dabei und ich bin jetzt erstmal froh, dass ich nur auf uns gucken muss und entscheiden muss, wie kommen wir weiter? Was sind die nächsten großen Sachen? Also ich kann es jetzt hier schon nochmal ganz kurz ankündigen. Wir werden zum Beispiel, das hat jetzt mit Event nur am Rande zu tun, wir werden zum Beispiel als OMR in diesem Jahr zum ersten Mal auch Bewegtbild machen. Wir werden zum ersten Mal wirklich einen Film, einen Kinofilm, einen Dokumentarfilm, der fürs Kino gemacht ist, exklusiv bei uns zeigen, ja, auf der Plattform. Das ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Das hat, glaube ich, jetzt noch keine andere Event-Plattform so gemacht. Und so, und dann wird natürlich der Protagonist auf dem Event auch mal wieder sprechen und dann werden wir mit dem Podcast machen und so. Also das ist schon so, sind neue Konzepte.
Hier ist auch schon wieder an der Schnittstelle von B2B zu B2C.
Absolut,
wenn man sich das abspielt.
Wobei ich auch glaube, dass B2B auch Bewegtbildformate, ob es Kinofilme sind, weiß ich nicht, aber Bewegtbild. Potenzial, natürlich hat es das.
Naja, wenn du jetzt aber auch mal in den TV-Bereich reinguckst bei den traditionelleren Veranstaltern, also RTL mit Höhle der Löwen, ja, ist international ein Erfolgsformat, was, glaube ich, dieses ganze Thema Startup-Mentalität und nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Ja, und nutze
voll.
Dieses Window of Opportunity, ja. Und
was für ein mega Produkt, ne? Also was für eine erfolgreiche Brand oder erfolgreiches, wie sagt man, Franchise, also diese ganze Höhle der Löwen-Reihe mit der Mechanik, das haben die super gemacht und ja, vielleicht gelingt es uns auch eines Tages auch solche Sachen aus OMR heraus zu entwickeln.
Klasse. Zum super spannendes Gespräch, Philipp. Ich könnte jetzt irgendwie stundenlang, glaube ich, mit dir weitermachen. Müssen ein bisschen zum Ende kommen, leider. Das Thema Transformation würde mich noch interessieren. Mhm. Das ist auch ein super Buzzword, super strapaziertes Thema, schon seit, also ich selber im digitalen Markt bin, das ist auch schon eine ganze Weile. Und das hat ja ganz viele Facetten und Bereiche, erfasst, wenn du jetzt nach all deinen Erfahrungen mit einem Orkan der Digitalisierung, der Transformation, ja, stehend auf das Thema Transformation guckst, was hat sich verändert oder was sind die wirklich zentralen Themen deines Erachtens?
Also ich sehe es ja genau wie du, dass man kann es eigentlich nicht mehr so richtig hören und so, was ich jetzt darüber hinaus aber trotzdem interessant finde, ist, dass wir jetzt eigentlich in eine Phase kommen, wo sich Digitalfirmen der ersten oder sogar der zweiten Generation transformieren müssen. Das ist eigentlich das Überraschende, dass man sprach ja lange davon, dass sich jetzt irgendwie ein Automobilkonzern oder ein Handelskonzern oder ein Medienhaus transformieren müssen. Das ist jetzt entweder geschafft oder zu spät. Und jetzt reden wir darüber, dass eine Zalando sich jetzt schon zum wiederholten Male transformieren muss. Das hat vor kurzem mal einen anderen Podcast drüber gesprochen. Die haben es geschafft, von einem normalen Händler zu einer Plattform zu werden, dann zu einem Marktplatz, dann zu einer Mobile-Firma. Also sie haben auch schon verschiedenste Schritte gemacht, die am Anfang gar nicht so angelegt waren. Ne? Also wir waren am Anfang so ein wirklich simples Handelshaus, dann Marktplatz geworden, Mobile Company geworden, Plattform geworden. Also so genauso eine Xing, ne? Die hat angefangen ja als Business-Kontaktnetzwerk, ist jetzt mehr oder weniger eine Jobvermittlungsplattform, ne? Die so mehr so im Bereich von Stepstone und so wildert. Also da hat jetzt eine Stepstone auch das Problem oder die Herausforderung, weiterzukommen. Das sind alles Pure-Play-Digitalfirmen. Und trotzdem müssen die sich jetzt verwandeln oder werden untergehen. Und das ist, finde ich, schon echt interessant zu sehen, was passiert da gerade. Also und schaffen das da die Manager. Und wie schnell man am Ende in der heutigen Welt Legacy halt aufgebaut hat, ist überraschend. Früher hieß es, man hat irgendwie, weiß nicht, uns gibt es schon seit 50 Jahren, deswegen haben wir jetzt Legacy. Hier gibt es teilweise Firmen, die gibt es erst seit 6 oder 7 oder 10 Jahren. Und die haben schon eine krasse Legacy und sind vielleicht schon auch digital Untote, weil sie nicht richtig transformiert wurden. Das ist echt verrückt. Ja? Und das finde ich jetzt spannend. Da gucke ich mir jetzt so an, was machen da gerade so die Deutschen digital, was macht eine Trivago, auch wie geht die Reise von diesen deutschen Firmen, Zalando, About You, wie geht die weiter, wie transformieren die sich weiter, weil das wird nötig sein. Das wissen die zum Teil ja auch. Auch bei den ganzen Kleinanzeigenplattformen, ImmoScout, wie geht's da weiter, wie transformieren die sich? Der Druck ist da groß. Ja?
Lieber Philipp, über digitale Leichen und Zombies, ja, würde ich mich gerne in einem Jahr nochmal mit dir unterhalten. Wir haben jetzt eine ganz gute Taktung. Ja? Ich glaube, unseren letzten Podcast gemeinsam mit dem Florian hatten wir wann?
Vor einem Jahr, hätte ich so gesagt, so ungefähr, oder?
Ja. Genau. Super, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke dir für die Einladung und gerne im nächsten Jahr wieder.
Genau, bis bald.
Alles klar, ciao.
Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.